Hello World zu Still Thinking About. Wie ihr schon am Titel der Folge erkannt habt, das hier ist keine klassische Folge. Und was damit auf sich hat, ist ganz einfach. Ich wollte für den Jahresabschluss dieses etwas besonderen Jahres einfach mal auch etwas Besonderes machen. Und ich kann euch gleich die Entwarnung geben. Keine Sorge, es wird noch sehr viele Interviewfolgen geben. Ich habe großartige Gäste da. Deswegen, wir sind für die nächsten paar Monate versorgt mit Quality Content. Aber ich würde mal gerne einen Blick zurückwerfen. Und zwar sowohl auf das Jahr 2020 als auch auf diesen Podcast. Und zwar die erste Folge, wenn ihr euch erinnert, ging über die beiden Themen Kreativität und Optimismus. Und so soll auch das Thema dieser Folge sein. Und zwar, ich werde jetzt nicht irgendwie einen zweiten Teil dazu machen, nein. Sondern diese Folge heißt Saint of the Year. Was ich da meine ist, ich werde auf dieses Jahr zurückblicken und habe mir 10 Ereignisse rausgesucht, 10 große Punkte, die einfach das Gute in dem Jahr der Videospielwelt 2020 einfach mal ein bisschen verdeutlichen. Ich werde darüber reden und das wird jetzt nicht im klassischen Sinn sein, weil ich einfach kein klassischer Typ bin und das ja auch kein klassischer Podcast ist, sondern ich werde einfach Entwicklungen, Momente oder Ähnliches sehen. Also es werden hier nicht nur Videospiele aufgezählt, beziehungsweise nicht gesagt, dies eine Videospiel kam raus, das da, sondern es wird wirklich ein bisschen ernster, okay, ein bisschen anders, ein bisschen mal mehr in die Materie rein. Und deswegen will ich auch anfangen mit der kleinen Disclaimer, sag ich mal so, mit der kleinen Information auch. Das hier ist Saint of the Year. Also wir schauen hier auf die guten Sachen. Es wird noch 2 weitere Folgen geben, weil das ist der erste Teil von einer Trilogie. Der nächste Teil, der in ein paar Tagen erscheinen wird oder hoffentlich schon erschienen ist, wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr es einfach gleich durchhören, ist Rant of the Year, wo ich einfach auf das Beschissene vom Jahr zurückschaue. Und dann wird es noch für das Jahr 2021 eine Folge namens Hope of the Year geben, wo ich einfach auf ein paar der Spiele schauen werde, die eben sehr vielversprechend ist oder ich persönlich mich sehr drauf freue. Aber ich fange jetzt mal an mit Saint of the Year, Platz 10. Und zwar, Still Thinking About ist entstanden. Ja. Einen der ganz großen Bewegungen und ganz großen Momente des Videospieljahres 2021, der Podcast, den ihr alle hört und liebt und bewertet, abonniert, teilt, alles Mögliche. Still Thinking About ist entstanden. Und ich kann dazu auch ein paar Worte verlieren. Und zwar, dieser Podcast hat mir auch selber unglaublich geholfen, weil die Idee dazu natürlich, es gab sie schon lange, aber es war genau in dem Zeitraum, wo ich bei Gameswelt aufgehört habe, aus Gründen, die ich jetzt mal nicht nenne. Und dann war ich in einem unglaublichen Tief einfach. Okay, weil in der globalen Pandemie erstmal neue Arbeit zu finden, ist schon sehr schwer. Aber vor allem dann eben so einen Rückschlag zu erleiden wie da, das hat schon sehr tiefe Spuren hinterlassen. Und dann war es eben, okay, was mache ich jetzt? Bemitleide ich mich und fange an im Bett weiter zu weinen oder ich weine einfach weiter? Oder mache ich das, was ich immer gemacht habe? Und wenn ich am Boden lag, habe ich mich einfach aufgerafft und einfach mal das Leben gesagt, du fickst schon ganz schön erbärmlich, ich stehe immer noch. Das ist einfach so sozusagen. Und dann habe ich eben einfach mich einfach dran gesetzt und diese Blockade, die ist tief überwunden und mich herangesetzt. Und das war einfach, ich brauchte einfach wieder eine Möglichkeit, kreativ zu werden, weil ich natürlich jetzt für ein paar Outlets schreibe ich, für meinen Blog schreibe ich und auf anderen Wegen mache ich auch noch was. Aber ich wollte einfach wieder etwas, das sagt, das hier ist Adriano D'Adamo. Und das habe ich mit dem Podcast geschafft. Ich konnte dann wirklich einfach einen Weg finden, um mich wieder kreativ auszuleben und einfach das zu machen, was ich wollte, ohne irgendwelche Restriktionen, ohne irgendwie mich zurückzuhalten, zu zensieren, zu reduzieren. Und so ist der Podcast entstanden und damals noch in einer anderen Form. Und damals, es waren ja nur so 20, 30 Minuten Folgen angedacht, mit mir eigentlich nur, ja, solo. Und nach den ersten 5 Folgen hat es sich so langsam organisch dazu entwickelt, dass es immer wieder Interviewgäste gibt. Was ich auch unglaublich toll finde, weil es so viel interessanter wird im Dialog anstatt im Monolog. Und wenn ich jetzt einfach mal zurückblicke, wen wir alles da hatten. Also Dr. Linda Breitloch, wo ich unglaublich dankbar bin, dass sie mir einfach diese Chance gegeben hat, weil sie war mein erster Gast. Eben ohne, ich glaube, nur die paar Folgen. Ich glaube, damals, als wir es aufgenommen haben, waren es nur 3 oder 4 Folgen. Und dass ich gedacht habe, ja, das machen wir einfach mal. So, ohne dass ich, also ich hatte in der Medienwelt was vorzuweisen, aber auf dem Podcast-Gebiet noch wenig. Und da fing alles an, oder was gab es noch für Folgen jetzt? Zum Beispiel mit Daniel Lewis, dem Comedian, wo wir über das Thema Weltreisen und Berlin gesprochen haben, was immer noch eine der witzigsten Folgen überhaupt ist, wenn es auch nicht die beste Tonqualität ist. Das ist mein Fehler. oder Marc Riso, wir einfach gefühlt die Realität und gesunden Menschenverstand hinter uns gelassen haben und 3 fucking Stunden einfach über alles Mögliche gesprochen haben. Und ich kann euch eigentlich sagen, an alle, die denken, oh, die Folge ist zu lang, das ist immer noch meine erfolgreichste Folge. Die hat wirklich am meisten Aufrufe und Streams, so, was einfach zeigt, entweder haben die Leute das öfter angehört, weil wir sie, ja, wir können es anders sagen, mental gefickt haben. Oder die Fans von Marc waren einfach sehr hörlustig, hörbedürftig. Aber auch andere wie die Folge mit André Peschke, weil, ja, das hat man am Ende schon vielleicht ein bisschen bei mir gehört. Ich war dann so ein bisschen leicht in Gedanken verloren, weil ich bis zu dem Zeitpunkt nie direkt mit dem Tod so sehr konfrontiert war. Und da musste ich mich wirklich damit auseinandersetzen und einfach drüber nachdenken. Und die Folge hat mich wirklich mitgenommen. Oder auch andere Folgen, die da waren, eben zum Beispiel Gunnar Lott, wo es einfach so eine riesen Ehre war, diesen Mann bei mir begrüßen zu dürfen. So etwas einfach und oder Uke Bosse einfach, wo ich sage, ich bin seit Jahren einfach ein Fan von ihm. So, und dann durfte ich halt wirklich dann einfach mit ihm reden und diese Zeit nutzen. Und ich kann als kleinen Ausblick auf 2021 geben, Folgen, die schon aufgenommen wurden, Folgen, die aufgenommen werden und schon feststehen da. Ich kann sagen, das war gerade mal der Anfang, den ihr bekommen habt. Jetzt in 2020, 2021, da nimmt es schon an Top-Quality-Gästen zu. Und vor allem kommen auch Leute wieder, habe ich schon ausgemacht, unter anderem, und ich freue mich da riesig drauf, Nora Bayer, die, wo ich sagen muss, wirklich eine der interessantesten Menschen ist, die, mit denen ich je geredet habe. Nicht nur für den Podcast, sondern grundsätzlich. Und ich denke mir, da ist noch so viel, worüber wir einfach reden wollen und ich einfach zuhören will. Deswegen, ich bin selber dankbar für diesen Podcast und vor allem einfach auf euer Feedback. Eine Nachricht, ein Kommentarlein schon irgendwie lässt mein Herz erblühen, wenn ich dann sogar noch die Zahlen sehe. Da bin ich noch glücklicher. Aber gehen wir zum nächsten Punkt über. Und zwar, ich habe es damit befasst, einfach mit, dass exklusive Grenzen gesprengt werden. Weil natürlich gibt es ein zweischneidiges Schwert, auf das ich auch bei Rant of the Year zugehen werde. Aber es werden immer mehr diese Grenzen verschwimmen an manchen Teilen in der Videospielwelt, wo einfach exklusive oder ehemalige exklusive Titel auf anderen Plattformen erscheinen. Und ich meine jetzt nicht damit, dass Microsoft jetzt auch immer alles für Windows veröffentlicht oder was für die Xbox Series X und S erscheint, auch für die Xbox One X erscheint. Nein, oder nur Xbox One. Nein, sondern damit meine ich, dass wirklich von den großen Videospielentwicklern einfach oder Videospiel-Publishern und Konsolenherstellern vor allem eben auf anderen Plattformen erscheint. Ich meine, damit ist zum Beispiel das Ori sowohl Will of the Wisps als auch The Blind Forest einfach für die Switch erschienen und das ist einfach ein Match made in Heaven, finde ich. Und ich hoffe, ich kann dazu auch noch gleich mehr sagen. Aber dass halt eine der Vorzeigetitel dann für die Xbox auf der Switch erscheint, was auch so ein bisschen irgendwie die Sache ist, wo man jetzt die Diskussion aufmachen kann, okay, wenn das der Vorzeigetitel für die Xbox One ist, was gibt's noch zu bieten? Wo ich dann selber sage, ja, das ist aber auch halt der beste Titel, den sie haben. Also nicht im Sinne von, es gab keine andere Wahl, sondern Ori, beide Titel sind unglaublich fantastisch und phänomenal. Also ich liebe beide Titel. Deswegen, wo ich sage, wenn sie halt den Top-Titel, den Peak-Titel, den die Xbox hat, auf die Switch bringen und damit halt die Grenzen öffnen, dann ist das einfach ein gutes Zeichen. Das war auf den Game Awards 2019, wo eben die 3 großen Personen, also die Repräsentanten von Microsoft, Nintendo und Sony, auf derselben Bühne standen und eine Rede zusammengehalten haben. Und das war eben schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und mittlerweile sind ja auch immer mehr Kooperationen entstanden. Also Sony und Microsoft arbeiten ja zusammen in Sachen Cloud Gaming. Sony und Microsoft arbeiten auch zusammen, wenn es darum geht, jetzt irgendwie so ein bisschen Toxicity aus dem Online-Gaming herauszunehmen und ein sicheres Spielgefühl zu oder eine sichere Spielerfahrung zu gewährleisten. Das ist halt wirklich einfach eine tolle Entwicklung, die entstanden ist im Jahr 2020. Und auch von den anderen Seiten aus. Ich meine, Cuphead, was ja auch eigentlich sogar ehemals ein Exklusivtitel für die Xbox war und Windows, aber tatsächlich von einem externen Studio, also einem Third-Party-Studio, entwickelt wurde, einfach auf alles kam. Es kam zuerst auf die Switch und dann sogar noch überraschend auf die PS4, so wo einfach diese Grenzen gesprengt werden. Und vor allem die größte Grenze wurde einfach gesprengt mit Sony, die ja einfach waren so, ja, okay, wir nehmen, aber wir geben nichts, was sich komisch anhört, und haben dann Horizon Zero Dawn auf den PC gebracht. Was halt einfach niemand gedacht hat. Also es gab klar diese kleinen Berichte aber, oder Rumors und die kleinen Leaks, aber es war halt mehr so, okay, es wirkt schon sehr unwahrscheinlich, weil Sony sowas nicht macht. Es gab jetzt sowas wie No Man's Sky, was im Vorfeld schon bekannt war, dass sie es eben auf den PC bringen, weil es ja ein externes Studio ist, aber Sony das Marketing übernimmt, oder bei Death Stranding, das auch für den PC erscheint, aber eben ein First-Party-Studio-Spiel eben auf dem PC portiert war. Es war ein bisschen komisch, weil der ehemalige Chef von Guerrilla Games, also den Machern von Horizon Zero Dawn, auf dann der Boss von Sony Interactive Entertainment Worldwide wurde, also der Oberboss von Sony, und dass quasi dann sein Vorzeigespiel auf den PC gebracht wird. Ich fand es schon ein bisschen komisch. Ich musste auf jeden Fall schmunzeln. So. Ich dachte mir so, ich weiß schon, was du da machst, Bruder. Finde ich cool. Und ich finde es wirklich cool, dass sie eben sagen, Exklusivität wird jetzt einfach mal jetzt nicht mehr so ernst genommen an gewissen Stellen. Was ich mit gewissen Stellen meinte, hört ihr in der nächsten Folge. Mein nächster Punkt, und zwar Nummer 8, ja, es wird hier absteigend bis zum größten und besten Punkt, ist Menschlichkeit bei den Entwicklern wird gezeigt durch Corona. Und ja, sprechen wir es an, Corona ist einfach in so ziemlich allen, eigentlich allen Aspekten scheiße. Es ist ein Virus einfach, das die Welt verändert hat, das die Menschen verändert hat, das uns Menschen genommen hat leider. Und es hat eben auch die Videospielbranche getroffen. Und es konnte eben nicht so weitergehen wie die letzten Jahre, dass einfach dieselbe Spur gefahren wird. Und dann wurde eben auch gesagt, so hey, manche Sachen können wir einfach nicht machen, manche Sachen eben müssen geändert werden. Und darunter eben auch, dass da eben nicht mehr die typische Pressemeldung steht, wie bei immer noch manchen großen Entwicklern, sondern die Entwickler selber vorausgehen oder eben auf die Entwickler Bezug genommen wird und gesagt wird, ja, wir sind auch nur Menschen. Das Virus hat uns alle getroffen, in der einen Art oder anderen, und im Homeoffice ist eben was anderes. Deswegen muss jetzt einfach Rücksicht genommen werden. Und das hat halt eben gezeigt, ja, das sind halt einfach auch nur Menschen. Und da muss man halt auch auf Rücksicht drauf nehmen. Und Menschlichkeit bedeutet eben, dass nicht alles möglich ist. Und wo ich mir denke, diese Art, dass eben den Studios Gesichtern gegeben wurde oder Namen gegeben wurde, die jetzt nicht einfach nur der Studiename ist, sondern von wirklich Menschen, das hat mich auch dazu veranlasst, einfach ein bisschen mehr Rücksicht drauf zu nehmen und einfach mehr zu akzeptieren, wenn es halt heißt, hey, das Spiel kann nicht jetzt erscheinen, das braucht halt noch ein paar Monate, dann eben, oder wenn es halt heißt, ja, die Leute müssen halt jetzt in den Crunch gehen, was damit auf sich hat, es gibt eine tolle Folge, das müsste Folge 3, 4 sein, ungefähr so, von Still Thinking About, dass da eben dann auch gleich die Reaktion war, ey, denkt mir jetzt mal an die Menschen, da die werden Burnout bekommen, die werden einfach zusammenbrechen, das kann auf lange Sicht nicht gut gehen. Und dass einfach dieses Verständnis von einem Entwicklerstudio, von mehreren Entwicklerstudios, einfach so dermaßen geändert wurde, finde ich es einfach toll, dass jetzt nicht nur gesehen wurde, okay, bringt mir das Spiel oder ich bin wütend, so, ich mache sowas nicht. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Verspätung, weil ich mir denke, okay, ich kann jetzt noch warten, aber dafür ist das Spiel besser. Aber dass dann eben jetzt auch an die Menschen daran gedacht wird, das ist halt die durch diese zeitveränderte Bewegung hervorkam, einfach etwas sehr, sehr Großartiges. Was auch großartig ist, ist meine Nummer 7. Und zwar mehr Inklusion. Ja, und zwar, wenn ihr zum Thema Inklusion etwas hören wollt, dann gibt es zum einen die Folge von Ilias Alaoui bei Stories of Games über dieses Thema, aber auch, wo ich mit Dima Hotin von Rocket Beans TV über genau dieses Thema und Barrierefreiheit gesprochen habe. Also wenn ihr dazu mehr hören wollt, schaut in den Podcast-Feed. Und zwar Inklusion, dass eben viele Menschen einfach nicht das Glück haben, körperlich einwandfrei zu sein. Und eben viele Menschen haben nicht das Glück, dass sie einfach alles ganz normal spielen können, sondern sie haben einfach jetzt Beschwerden, Leiden, Behinderungen und vielleicht sogar noch Schlimmeres. Und dass viele Menschen einfach deswegen bestimmte Spiele einfach nicht mehr spielen können. Und dass dann eben dieses Jahr mehr Wert drauf gelegt wurde, eben sei es sowas Minimales, wie zum Beispiel, okay, in Anführungszeichen Minimales, wie jetzt bei dem Spiel Grounded, also dieses Co-op-Survival-Spiel, wo ihr alle geschrumpft seid und dann gegen riesige Insekten kämpft, wo es eben für Arachnophobiker eine extra Einstellung gibt, dass die Spinnen ausgetauscht werden, finde ich toll. Aber auf der anderen Seite, wo einfach dann Last of Us Part 2 vorangeht und eben unzählige Einstellungen vornimmt, dass eben hoffentlich jeder dieses Spiel spielen kann. Ob es spielen muss, ist jetzt eine andere Frage. Nein, aber da, wo ich mir auch denke, an die Entwickler da draußen, die sollten einfach über ihren Schatten springen, ihren Stolz mal runterschlucken und sagen, ja, sie haben hier einfach eine Top-Leistung abgeliefert, einfach eine Vorzeigeleistung, die abgeliefert wurde. Kopiert das einfach. Selbst wenn simpel ist und gesagt wurde, ja, wir haben es hier eben schamlos kopiert. Das hilft aber sehr vielen Leuten, das hilft sehr vielen Menschen. Und selbst wenn es einfach das simpelste Spiel ist, das eben auch vielleicht in den Inklusionseinstellungen an so viele Menschen wie möglich gedacht wurde, dass eben auch so viele Menschen wie möglich spielen kann. Weil da draußen denken jetzt bestimmt viele Menschen, okay, was bringt das? Stellt euch mal vor, ihr könnt ein bestimmtes Spiel nicht spielen. Ihr fühlt euch dann ausgeschlossen. Ihr fühlt euch dann benachteiligt. Und genau das eben sollte ausgebessert werden. Das sollte nicht mehr so sein. Am besten wäre es halt wirklich, dass einfach jedes Spiel solche Inklusionseinstellungen wie Last of Us Part 2 hat. Und zum Beispiel Microsoft hat mit ihrem Accessibility Controller da einfach eine Pioniersarbeit geleistet, dass eben so viele Menschen wie möglich einfach das zusammenstellen können, wie es für sie am meisten passt, am schmerzfreisten ist, am angenehmsten ist oder am möglichsten ist. Und deswegen, ich hoffe, dass sich da sehr viel mehr noch verbessert, verändert, noch viel mehr Aufmerksamkeit und vor allem auch viel mehr Anklang findet im Jahr 2021. Und ja, weil wir es ja auch schon stark angesprochen haben, Corona, eben was dadurch folgte, war eben eine globale Pandemie und auch der Lockdown. Und meine Nummer 6 ist Nintendo als Retter in der Pandemie. Ja, da ist jetzt die Frage, wie genau? Und zwar durch zwei Spiele hat Nintendo eigentlich, finde ich, die Pandemie so für uns etwas erträglicher gemacht. Und zwar Ring Fit Adventure, das ist das kleinere von beiden, weil jetzt die Fitnesscenter zu hatten und jetzt nicht unbedingt draußen Sport da so möglich war. Und wir eben Homeworkouts machen mussten. Homeworkouts, so ist richtig dann eben im Plural. Und hat Ring Fit Adventure eben geholfen. Zum einen hat einen motiviert durch diesen Rollenspielaspekt, aber eben auch dadurch, dass ein Sport ist, also physischer Sport ist, nicht einfach wie Wii Fit oder so, wie auf dem Ding steht, auf dem, was war das, so ein Brett, eine Waage, ihr wisst schon, was ich meine. So, es war einfach ein Brett, auf das ihr euch draufstellt, sondern hier, da musstet ihr wirklich alles machen: Squats, dann Kniebeugen oder Hampelmänner oder alles Mögliche. Und das finde ich halt super, dass da, was am Anfang noch ein bisschen belächelt wurde, wirklich einfach so vielen Menschen geholfen hat. Und ich hab's leider immer noch nicht, weil die Scheiße überall ausverkauft ist. Danke an alle, die mir es vor der Nase weggekauft haben. Aber das zweite Spiel, was auch so vielen Menschen psychisch geholfen hat und vor allem emotional, ist Animal Crossing. So, weil der erste Lockdown, der war mehr so ein bisschen spaßig, ein bisschen neugierig auch so. Es war halt mehr so, okay, wir waren alle zu Hause einfach, haben irgendwie nicht mal mehr einen Wecker gestellt, haben uns irgendwie gefragt, okay, wer trägt überhaupt noch eine richtige Hose? Und dann irgendwie so gegen Mittagszeit haben die meisten Leute Animal Crossing angeworfen, ihre Insel bearbeitet. Und das war, glaube ich, wirklich ein Zufluchtsort, ein Schutzraum für viele Menschen, die Animal Crossing, New Horizons. Und dass da eben dann die Menschen auch eben sich von dieser ganzen Realität, die eben leider stattfindet aktuell und nicht gerade schön ist, müssen wir jetzt eben zugeben, so simpel es sich auch anhört, eben da einen Schutzraum hatten, wo sie eben für, sei es auch nur 10 Minuten oder sei es 10 Stunden am Stück, eben sich eine heile Welt eben ansehen und mitgestalten können. Deswegen, Nintendo hat mit Animal Crossing und Ring Fit Adventure wirklich da einfach etwas Großartiges gemacht, weil sie eben Menschen geholfen haben, wo sie vielleicht nicht wussten, dass sie Hilfe brauchten. Für meine Nummer 5 ist es bisschen vielleicht nicht ganz so kurz gewesen, auf das ihr warten müsstet, um in diesem Podcast zu hören, aber wir alle drauf warten mussten. Und zwar, es geht um das Thema: lang erwartete Spiele erscheinen endlich. Ja, und zwar auf den ersten Blick ist die Frage, was damit gemeint ist, und zwar Spiele, die vor Ewigkeiten angekündigt wurden oder erwartet wurden oder der letzte Teil vor Jahren, in manchen Fällen sogar Jahrzehnten erschienen ist, endlich erschienen ist. Und ich meine damit zum Beispiel das Remake von Final Fantasy VII. Wenn ihr euch erinnert, es wurde auf der E3 2015 von Sony angekündigt. Und dann gab es so den nächsten Trailer Dezember 2015. Und dann gab es erstmal 4 Jahre eigentlich fast schon Funkpause. Bis dann 2019 wieder so aus der Versenkung aufgetaucht ist. Und wir es im April diesen Jahres endlich spielen durften. Und für viele hat es sich auch gelohnt, die Wartezeit. Klar, ein paar sind vielleicht enttäuscht gewesen oder nicht zu 100% überzeugt gewesen, ich bin ehrlich. Final Fantasy VII, das Remake, ich finde es großartig. Es hat klar ein paar Fehler, wie zum Beispiel jetzt die fast schon gerenderten Hintergründe auf PS1-Grafik, ist irgendwie ganz weird. So, wenn ihr diese Stellen habt, wo ihr so über den Slums seid, da gibt es ja zwei, drei Kapitel. Oder eben manche der Dungeons ziehen sich unnötig lange, wie zum Beispiel diese U-Bahn-Station oder das Labor im vorletzten Kapitel. Hätte schneller gehen können. Aber abgesehen davon ist es unglaublich gut und ich fand es auch großartig. Und obwohl ich das halt super schnell durchspielen musste, weil ich damals für Gameswelt die Komplettlösung geschrieben habe, was halt eine fürchterliche Aufgabe war, kann ich nicht anders sagen, würde ich niemals wieder im Leben machen wollen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Aber trotzdem, es war halt eine wundervolle Erfahrung einfach, weil ich das Spiel, das Remake von Final Fantasy VII, 2 Wochen vor Release hatte. Das heißt, mir konnte niemand was spoilern, mir konnte niemand Tipps geben, mir konnte halt auch niemand irgendwie dazu einen Rat geben, ich konnte mit niemandem darüber reden. Ich war alleine mit dem Spiel. So als ob ich quasi ein Spiel nur für mich hatte. Das nächste Spiel spaltet natürlich die Meinung, und zwar ist es Cyberpunk 2077. Ja, es ist 2012 angekündigt worden und damit fast 8 Jahre so jetzt in der Mache gewesen. 8, 9 Jahre. Und dann gab es natürlich die übertriebenen Fanboys, die gemeint haben, okay, das ist der heilige Gral der Videospiele. Es wird erscheinen und irgendwie uns alle zu Jüngern von Keanu Reeves machen. Nein. Eben klar. Vieles ist halt aufgrund von The Witcher 3 gewesen, dass das Studio dann Vorlob bekommen hat. Aber das ist auch die Sache, die Qualitäten des Spiels sind da, aber es ist halt auch jetzt irgendwie ein bisschen nicht erreichbar, sagen wir mal, für viele, die keinen PC haben, keinen leistungsfähigen PC haben. Und es halt, erstmal muss man sagen, ist halt erstmal erschienen. Das ist, was geschehen ist. Dieses Jahr ist die Spiel, was fast ein Jahrzehnt in der Mache war und wo sich ein Jahrzehnt Fans darauf gefreut haben, endlich erschienen. Ebenso wie der halbwegs Running Gag aufgelöst wurde endlich, und zwar mit wann erscheint Half-Life 3. Wann Teil 3 erscheint, wissen wir nicht, ob es überhaupt mal erscheint. Ich habe da auch keine Insider-Informationen. Aber dafür ist Half-Life Alyx erschienen. Das ist ja der Quasi-Nachfolger, irgendwie ein Zwischenteil, aber trotzdem ein Lebenszeichen der Half-Life-Serie. Ein neues Spiel, komplett für VR, was die Virtual Reality auf ein neues Level gehoben hat. Und das ist halt einfach, womit niemand gerechnet hat einfach. Vor allem, wie erfolgreich und wie gut dieses Spiel wurde. Und andere Teile, die ich gehe mal im Schnelldurchlauf durch. Baldur's Gate 3. Der letzte Teil ist so Anfang der 2000er, Ende der 90er erschienen. Also fast 20 Jahre. Und dann kam aus dem Nichts halt eben letztes Jahr die Ankündigung. Oder nein, vorletztes Jahr so ungefähr. Mit Stadia kam die Ankündigung Baldur's Gate 3 von den Divinity-Machern. Ich finde Divinity 2 ist unglaublich gut. Und deswegen halt freue ich mich, es irgendwann mal spielen zu können, wenn es auf Konsole halt rauskommt. Aber ist ja auch nicht ganz draußen, sondern nur der erste Akt. Aber ist eigentlich ein vollwertiges Spiel. Also es hat mehr Umfang als so manche andere Rollenspiele. Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. So, ob es ein neues Tony Hawk Pro Skater kommt, Teil 6. Ist halt jetzt noch in den Sternen geschrieben. Aber ein Remake, das eben auch unter Fans so gut angenommen wurde, ja, ist auch was Tolles. Es hört sich simpel an, aber es ist halt toll, dass einfach Skatefans endlich mal was Neues haben. Und das letzte dieser Spiele, Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. Der erste Teil der Fire Emblem Reihe, Serie, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen sollte, erschien damals nur exklusiv in Japan. Und nach 30 Jahren ist es endlich in den Westen gekommen. Und das ist halt einfach, niemand hat damit gerechnet. Es war dann irgendwann da. Natürlich stellt sich dann so die Frage, braucht es das unbedingt? Und ich denke mir so, es schadet keinem. So, Fans haben sich bestimmt darüber gefreut. Sie haben null damit gerechnet, um ehrlich zu sein. So, ich war selber vom Fans. Und deswegen, es war eine echt angenehme, tolle Überraschung einfach für Fire Emblem und Rundenstrategie-JRPG-Fans. Aber zum nächsten Punkt. Und zwar, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar betrifft auch mich selber, weil ich mich dafür auch aktiv einsetze. Es ist mehr LGBTQIA+-Rechte in Videospielen. Ja, weil das immer noch nicht durchgedrungen ist in der Videospielindustrie. Zumindest in den großen AAA- und Mainstream-Spielen versuchen sie irgendwie niemanden gegen den Strich zu fahren oder irgendwie alle zu pleasen. Und deswegen lassen sie sowas meistens aus, was ich einfach traurig und ja, auch ein Stück weit erbärmlich finde. Deswegen halt aber dieses Jahr schon viel mehr in diese Richtung getan wurde. Allem voran mit der Speerspitze ist The Last of Us Part 2. Da ist ja die Protagonistin Ellie, homosexuell, und es wird da auch eigentlich als, ab und zu wird es thematisiert, aber meistens als ganz normal angenommen, was es auch immerhin ist. Und das sollte eben in vielen Spielen einfach auch mehr preisgegeben oder präsentiert werden. Vor allem aber auch hat es dieses Thema auf eine völlig neue Mainstream-Ebene gebracht, dass eben, Überraschung, Überraschung, auch LGBTQIA+-Charaktere in Mainstream-Spielen dargestellt werden können oder in Videospielen an sich. Das ist ja bei manchen Spielen einfach schon länger da, aber jetzt halt auf eine komplett neue Ebene gehoben worden. Was ich finde als Vorzeigebeispiel ist das Spiel Best Friends Forever. Natürlich muss ich dieses Spiel lieben. Es ist eine Dating-Sim, wo die so progressiv ist, dass jeder da einen Hund hat. Natürlich muss ich lieben. Liebe ich auch das Spiel. Es ist nicht ganz mein Game of the Years, sondern aber Games of the Years. So ein bisschen komisch mit dem Plural bei dem. Aber trotzdem, ich muss diesem Spiel einfach so hochhalten, dass es wirklich so progressiv ist. Nicht nur wegen den Hunden, sondern es ist eine Charakterstellung, die sehr schlicht ausfällt. Möglich, weiblich, männlich und non-binär zu wählen. Aber vor allem auch, dass eben LGBTQIA+ Charaktere in dem Spiel gibt. Plus nochmal, dass da einfach jeder Charakter erstmal bisexuell bzw. pansexuell ist. Und dass der eben auch selber heterosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, asexuell habe ich jetzt keinen gesehen, pansexuelle und non-binäre Charaktere gibt. Und dass da als komplett normal angesehen wird. Da ist niemand, der irgendwie dann was sagt, okay, es gibt in den Hintergrundstories, den Origin-Stories von manchen Charakteren damit Probleme, aber das ist jetzt eben mehr Teil der ganzen Lore davon. Andere Beispiele dafür sind zum Beispiel die DLCs von Borderlands 3. Da gibt es ja einen, wo, oh, mir fällt der Name nicht mehr ein, von diesem Jäger da, alten, der mit dem Chairman, Gründer, Geschäftsführer von dieser einen Waffencompany heiratet und es sind beide Männer und es wird einfach komplett normal angesehen, weil das im Borderlands-Universum absolut keine Rolle spielt. Da ist gefühlt jeder bisexuell und jeder landet mit jedem in der Kiste. Allein, oh, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Moxie, so hieß sie doch, oder? Die wird ja sogar, wenn ihr da irgendwie den Text von ihr anschaut, gesagt, das ist eigentlich die Matratze des ganzen Planeten, Pandoras. Und seitdem Borderlands da auf mehreren Planeten unterwegs ist, bestimmt die auch. Machen wir gleich Spaß, auf jeden Fall. Dass da eben auch sogar als Thematik genommen wird, als großer Anlass, als narrativer Impuls, eben, dass zwei Männer heiraten führen. Soweit ich weiß, auch ganz gut ein DLC. Ich habe die immer noch nicht gespielt. Finde ich halt toll, das ist auch so ein großes Spiel. Und wenn wir halt die Shooter-Klientel anschauen, würde man im ersten Moment jetzt nicht unbedingt denken, dass sie für sowas offen sind. Und die gesagt haben, nee, fuck it, wir machen es einfach trotzdem. Zu guter Letzt wäre dann eben noch Persona 4 Golden, wo ich jetzt mal nichts sagen werde, weil es schon so ein bisschen ins Spoiler-Territorium reingeht. Auf jeden Fall, was sagen kann, es spielt Persona 4 Golden. Am besten auf der Vita, einfach weil ich die Vita ein bisschen vertreten will. Und der letzte Punkt ist eigentlich die Romanze in so ziemlich jedem Rollenspiel, jedem westlichen Rollenspiel, genauer gesagt, weil da es ja auch eigentlich immer möglich ist. Was ich toll finde, dass halt einfach schon mittlerweile als Standard angesehen wird. Wir nähern uns schon so ein bisschen der Zielgeraden und was mein nächster Punkt ist, ist ein bisschen Meta-Ebene technischer, und zwar der Vibe in gewissen Videospielen. Und zwar, da sind jetzt ein paar sogar größere Produktionen, nicht mehr so in die Richtung Action, Sequenz an Sequenz, Explosion an Explosion, was irgendwie jetzt ein bisschen klischeehaft klingt, gegangen, sondern da bestimmten Vibe einfach erzeugt haben. Da wäre zum einen Ghost of Tsushima, was mich als jemanden, der sehr ungeduldig ist, Ruhe gelehrt hat. Einfach und zwar, ich wurde belohnt, wenn ich einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener an alles rangehe. Und sei es so was Kleines wie, wenn ich den Charakter Jin langsamer bewegt habe, dass es extra Animationen gab. Ich finde immer noch diese Animation schön, wie er, wenn er durch hohes Gras läuft, ganz langsam, seine Hand ausstreckt und langsam durch diese Grasbüschel geht oder was auch immer diese Grashalme war, mein Fehler. Aber auch so was wie, wenn ich einen Fuchs irgendwie finde, dass ich ihn langsam verfolge und er mich zu einem Fuchsschwein findet, aber am liebsten hatte ich tatsächlich die Haikus. Ja, die haben mich wirklich Ruhe gelehrt. Und wo ich dann auch wirklich ein bisschen erstmal mich beruhigen konnte, vom ganzen Stress runterkommen sollte, alles, was drumherum geschehen ist, und einfach sagte, nein, ich will jetzt ein Haiku verfassen. Und wo ich es dann auch echt entspannend fand, auch alles zu sehen und selbst die Wegfindung, ja, mit dem Wind, das ist unglaublich einfach, fand ich. So wurde bestimmt genug gesagt bei Ghost of Tsushima. Aber dass ich da eben nicht einfach einen Punkt verfolge, sondern wirklich schaue einfach, wo diese Blätter sich entlang bewegen, wo diese Animation des Windes entlang geht und dann dieser Folgen durch diese wunderschönen Landschaften, also Ghost of Tsushima, auch wenn ich gesagt habe, an manchen Stellen dem Spiel einfach seine Animationsphasen fehlt, ist trotzdem ein wunderschönes Spiel von der ganzen Art Direction her und vom ganzen Visual Design und Environmental Design. Das andere Spiel ist eigentlich so same, same, but different. Nein, ich mache nur Spaß. Und zwar Sakura Wars, was ja ein. Ist, ich weiß selber nicht mehr, wie ich es beschreiben soll. Also, ist im Grunde so eine Mischung Visual Novel mit Dating Sim und Action Adventure, weil Action RPG kann man das nicht nennen. Und es hat halt so diesen Vibe, so eine Mischung aus Japanisch, Noir, Französisch, sehr jazzig angehaucht und viel einfach von Gravity Rush. So, und ihr wisst, ich liebe Gravity Rush über alles. Also besonders Teil 2. Gravity Rush 2 ist für mich ein Meisterwerk. Und zwar bei Sakura Wars, so mit Ausnahme der Kämpfe, die jetzt wenig spektakulär waren. Alles andere, die Story, die Interaktion mit den Charakteren, das hatte so einen ganz bestimmten Vibe zu sich, wo ich es einfach gemocht habe. Vor allem da mit diesem tollen Soundtrack untermalt. So nicht irgendwie, wo er zu stark überhand nimmt, sondern der hat einfach wirklich die Szene unterstützt, ein bisschen untermalt. Und ich dann diese Charaktere kennengelernt habe, ich konnte mich gehen lassen, ich konnte wirklich entspannt sein. So etwas. Und jetzt unter anderem auch Valhalla. Nicht Assassin's Creed Valhalla, sondern Valhalla, a Cyberpunk Bartending Adventure, worüber ich schon mal geredet habe. Was auch hatte, so, ich habe es auf der Switch gespielt, ich habe es ganz normal gechillt einfach in der Nacht und habe immer so zwei, drei Gespräche da geführt. Okay, immer muss ja immer eine gerade Einzahl sein, damit man überhaupt speichern kann. So habe ich nur gespielt, gelesen, habe da irgendwie interagiert und das mochte ich einfach so, wo ich halt nicht sagen muss, okay, jetzt gestresst oder irgendwie pumped oder traurig, emotional oder whatever, sondern nee, ich konnte einfach mal ganz gechillt da reingehen, irgendwie einfach weiterspielen, ohne dass ich irgendwas verpasse. So, ich muss mir über nichts Gedanken machen. Und das ist halt so ein, echt eine Gratwanderung, die nicht viele Spiele hinbekommen. Was auch viele Spiele, die es ja geschafft haben und auch viele Spiele nicht geschafft haben, ist der nächste Punkt. Und zwar die Kreativität, die es durch Indie-Spiele dieses Jahr gab. Ja, wenn wir so die ganz großen Titel anschauen, die dieses Jahr erschienen sind, halt das Final Fantasy Remake, Doom, Assassin's Creed, vielleicht auch Cyberpunk und sowas, also die, die ihr kennt. Ja, ich bin der Befürworter von so ziemlich jedem Indie-Spiel, das jemals erschienen ist. Und der innere Hipster in mir sagt auch immer so, oh, Mainstream ist eigentlich ziemlich beschissen. Vor allem dieses Jahr sind die Roguelikes und Roguelites irgendwie dieses Jahr richtig durchgestartet. Allem voran wegen eben solchen Spielen wie Hades. Und das finde ich auch toll. Ich habe so ziemlich jedes gespielt, leider. Also ich habe auch Hades gespielt, was ich toll finde. Aber auch solche Spiele wie Star Renegade, was ein unglaublich schönes Visual Design hat. Aber auch die Mechaniken, die Story, die Prämisse und auch andere Indie-Spiele. Wo ich mir einfach denke, da wurde mehr riskiert, als es bei so ziemlich allen anderen Spielen, so die eben großes Budget hatten, weil eben es heißt, ja, wir müssen hier eben viel Geld aufs Spiel setzen, müssen es halt sicher einspielen. Ich muss jetzt mal kurz denken, was ich so gespielt habe. Darunter A Short Hike, finde ich toll. Es ist ein kleiner Walking Simulator, gewisse Anleihen an Zelda, wenn man so will. Hm? So, und ich habe es mit meiner Freundin gespielt und das war halt eine, haben wir in 2 Tagen durchgespielt, obwohl das Spiel 1 Stunde dauert. Sie hat 6 Stunden gespielt, weil sie sich darin verliebt hat. Und ich selber, der es halt nur gesehen hat, ich fand einfach das Design schön, sowohl Visual als auch Game Design. Oder Last Campfire, wo jemand wie ich, der sagt, der ist nachweislich dumm in Rätseln, einfach sich da einfach, ich habe mich einfach fallen lassen, dieses Spiel habe ich so aufgenommen, wie es ist und jedes neu aufgenommen und dann einfach diese Story mitgenommen, was sie bedeutet kann. Ich habe es interpretiert. Die ganzen Rätseln fand ich unglaublich kreativ, aber auch dann solche kleine Sachen wie zum Beispiel Stella, komplett unter dem Radar geflogen ist das. So ein kleines Sidescroller in Richtung Limbo oder wie heißt es, andere Inside, genau in die Richtung geht. Oder auch jetzt aktuell spiele ich Monster Sanctuary, was ein Metroidvania gemischt mit Pokémon ist, also Monster Taming ist, wo ich einfach die Idee geil finde. Und das ist halt kein Action-Adventure, sondern auch rundenbasierte Action. Wo ich finde, warum ist da niemand früher drauf gekommen? Eben so etwas. Und ich habe auch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr gemacht und da ist halt unglaublich viel Kreatives dabei und ich könnte jetzt eine Stunde eigentlich weiterreden mit Indie-Spielen, die ich gespielt habe und als so kreativ empfinde. Aber das ist halt einfach, was ich sagen will. Indies sind leider wirklich, okay, nicht leider, sondern kreativer leider sind eben Mainstream-AAA-Titel jetzt weniger kreativ oder innovativ geworden. Was heißt traurig ist so, das sind die erfolgreichsten Titel. Klar liegt das jetzt auch ein bisschen am Marketing, dass sie am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Aber eben diese kleineren Titel, so der Nintendo eShop zum Beispiel, ja, da erscheinen so gefühlt 5 Millionen Titel die Woche. Aber eben dann sind da darunter auch irgendwie 2, 3, die halt richtig, richtig gut sind. Was auch richtig, richtig gut ist, ist mein Platz 1. Und zwar sind es meine Games of the Year. Ja, und zwar, was ist die beste Entwicklung des Jahres, wenn es nicht die Lieblingsspiele des Jahres sind? Und ich bin der Meinung immer noch sehr treu, dass ich sage, 2019 war ein unglaublich enttäuschendes Jahr. Mit unglaublich meine ich, mein Game of the Year habe ich eigentlich daran ausgewählt, was war am wenigsten scheiße. Dass die Wahl fiel dann letzten Endes auf die Spiele Judgment, weil es halt Yakuza ist. Ja, muss ich sagen, aber Judgment an sich ist ein echt gutes Spiel. Und auf der Switch Astral Chain, auch wenn ich da eine Menge auszusetzen hatte. Aber es war halt am wenigsten scheiße. 2020 hat tatsächlich mir sogar 4 Games of the Year beschafft, wo ich wirklich schwer sagen kann, was davon wirklich das Game of the Year ist. Und es ist halt wirklich der Unterschied ist. So, 2018 hatte ich viele Game of the Years, Games of the Year, sorry. 2017 war es halt natürlich Gravity Rush 2. Letztes Jahr hatte ich eigentlich eine Scheiße. Und jetzt halt einfach vier Games of the Year. Und ich würde anfangen mit dem offensichtlichsten, und zwar Yakuza 7 Like a Dragon. Es ist halt so eine Art Neustart für die Serie, beziehungsweise neuer Weg, den die Serie einschlägt. Nachdem ich in den letzten vier Jahren, ja, 2017 habe ich angefangen, ungefähr 10 Yakuza-Teile gespielt habe, ist dieser Teil was komplett Neues mal. Es ist nicht so same, same, but different, but the same, sondern wirklich was Neues. Neue Stadt, die eigentlich so viel Umfang bietet, plus nochmal zwei weitere Städte. Neuer Charakter, den ich echt interessant und gut geschrieben finde. Also, ich sag's ehrlich, ich finde ihn sogar besser als Kiryu aus den richtigen Yakuza-Teilen. Tut mir leid, dass ich jetzt so abfällig gesagt habe, aus den älteren Yakuza-Teilen. Das Kampfsystem ist jetzt rundenbasiert, anstatt dieses geile Beat'em-up-Kampfsystem. Ja, ich hatte auch ein bisschen, musste mich dran gewöhnen, obwohl ich rundenbasiert mag. Aber es hat halt einfach, dort hakt es ein bisschen an der Progression. Weil es braucht einfach ewig, bis da sich was verändert mal. Und in der Story. Ich mag die Story, die ist echt interessant. Die ist halt so, sie hat sofort, fängt sie mit einer sehr großen Höhe an, dann auf eine sehr große dramatische Tiefe. Und dann ist mir so ein bisschen, okay, lebe in den Tag hinein, mal sehen, was kommt. Es tröpfelt ein bisschen vor sich her, aber zu einer angenehmen Menge tröpfelt es vor sich hin. Aber dann ist halt auch so, okay, eine lange Zeit ist halt die Frage, warum genau mache ich das eigentlich? Es ist interessant, was man da macht. Die Story ist interessant, eben wie Ichiban da in Ichinjo landet, das großer Stadtteil von Yokohama, und dann diesen Krieg zwischen den drei Mafia-Clanen reinkommt, also die koreanische Mafia, die japanische Yakuza und die chinesischen Triaden reinkommt. Finde ich interessant, aber das ist immer noch so die Frage, was genau ist die Legitimation, dass wir da genau reingezogen werden? So, das braucht halt eine Weile. Und dann halt typisch Yakuza-Storytelling, irgendwann ergibt alles einfach einen Sinn. Und ja, die Side-Stories, die Sub-Stories heißen die ja, sind halt einfach mal super geil. Ich habe alle gespielt davon. Irgendwie, ich glaube, die letzte, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt gespielt habe, war, wo quasi ein Zirkus in der Stadt sind und der Zirkusdirektor einfach komplett unfähig ist. Und am Anfang bricht ein Bär aus, dann bricht ein Tiger namens Clarissa aus und gegen Ende bricht halt, schafft es ein Affe, seinen Käfig zu lösen, aufzumachen. Der dann in den Bagger steigt, in so ein Ding mit einer Klaue vorne dran, ihr wisst schon, was ich meine, so einen typischen, klassischen Bagger, und man gegen den Affen den Bagger kämpfen muss und dann irgendwie alles verbrennt dort, so der explodiert, und das ist halt einfach so dieser weirde, abgefuckte, over-the-top-Humor von Yakuza, den ich halt geil finde. Und vor allem, es hat ein Jobsystem. Ich liebe Videospiele mit Jobsystem, der kommt auch demnächst auch sehr viel raus in der Richtung Sachen Videospielen, deswegen, ich freue mich da sehr drauf. Aber es ist halt einfach Yakuza, da ist halt der Vibe, kommen wir wieder dazu, einfach so toll einfach. Ich fühle da, auch wenn es diesmal eine andere Stadt ist, fühle mich halt gleich so heimisch irgendwie, und ich will da alles erkunden, ich will alle Gespräche führen, so, weil ich diese Serie einfach so sehr liebe und den Entwicklern so sehr vertraue, und ja, das Vertrauen hat sich immer wieder bezahlt gemacht. Die nächsten Spiele, es sind vier Spiele, Platz 2 oder Nummer 2, ist ja hier weniger ein Ranking, ist ein Spiel, das mich wirklich left field erwischt hat. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut wird und mich so sehr mitnimmt und so sehr begeistert. Ist Superliminal. Superliminal ist sowas wie das uneheliche Kind von Portal und Alan Wake mit einer Mischung aus Control dabei. So plus X. Und dieses X macht es so besonders, okay, damit ich sagen muss. Superliminal ist ein Rätselspiel, wo es die Kernmechanik ist, dass ihr mit der Perspektive spielt. Ja, und zwar, da habt ihr eben Rätsel, und da ist eben so, okay, wenn ich ein Objekt hier greife, es in der Ferne ist ganz kleiner, wenn ich es näher an mich ranziehe, dann ist es auf einmal riesig, und dann kann es eine Brücke sein oder eine Treppe, die ich halt benutze, um in den nächsten Raum zu kommen, oder so. Immer noch ein super Rätsel ist halt, okay, jetzt weniger ein Rätsel, sondern einfach irgendwie ein Showcase ist, da ist halt, kommt man in eine große Halle rein, und ist ein kleines Puppenhaus auf dem Tisch, okay, ich greife es, ich vergrößere es eben durch die Perspektive und sehe, okay, das ist halt ein komplettes ausmöbliertes Haus und ist einfach ein Durchgang in komplett anderes Gebäude, so, wo halt einfach dann schwer zu sagen ist, was als nächstes kommt. Dann ist halt diese Story, die so Mystery-mäßig, okay, warum genau sind wir hier, wer ist dieser Typ, der da die ganze Zeit mit mir spricht. Die Rätsel an sich sind unglaublich kreativ, da ist einfach so viel Kreativität mit reingeflossen. Und wieder kommen wir da zum Punkt Kreativität durch Indies. Ich habe Superliminal extra nicht erwähnt, damit ich es hier besprechen kann. Und später wird es dann so surreal einfach, worauf ich stehe. Also dieses Spiel, obwohl ich nachweislich eben, wie gesagt, dumm bin bei Rätseln, hat es einfach mich so mitgenommen. Ich habe das in einem Stück durchgespielt und es hat mich einfach so lange noch zum Nachdenken angeregt. So deswegen, ich kann halt nicht anders sagen, als das ist eins meiner Games of the Year. Und ich würde es halt so gerne einfach wieder spielen. So, vielleicht mache ich das sogar, wer weiß. Bei meinem dritten Game of the Year ist es halt wenig überraschend, wenn ihr wisst, welche Spiele ich liebe. Vor allem einem, von dem ich immer schwärme. Und zwar Yves 8 ist ja eins meiner Lieblingsspiele, weil es einfach alles richtig macht und noch viel besser. Dieses Jahr erschien Yves Memories of Salsetta. Das ist jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber das ist ein Remake von Teil 4, wo es das 2014 für die Vita rauskam, PS Vita. Ich bin immer noch ein großer Vita-Fan, das habe ich ja schon bei Persona 4 Golden gesagt. Und jetzt auf die PS4 kam. So, und da war halt die Frage, okay, es ist halt ein älteres Spiel, hat es dieselben Qualitäten, die ich an Yves 8 so sehr liebe? Da ist halt auch noch die Sache, okay, auch wenn es ein bisschen aufgehübscht ist, ist halt immer noch ein Vita-Spiel. Ich hatte auch zum Beispiel Probleme, dass es eine feste Kamera gab und sowas. Ich habe es dann gespielt und dann, bam, natürlich ist Game of the Year geworden, weil es halt einfach immer noch diese geilen Qualitäten hat, die ich an Yves 8 so liebe. Also die Story ist halt unglaublich interessant erstmal, dass da halt eben so viele interessante Charaktere, so viele interessante Locations sind. Zum Teil ist sogar in Sachen Worldbuilding ein bisschen interessanter als Yves 8, weil Yves 8 war auf einer verlassenen Insel, Anführungszeichen verlassen. Und jetzt hat es in Memories of Salsetta eben verschiedene Städte gegeben, die halt echt interessant waren. Da gab es halt eben so eine Stadt, die halt auf so Flößen oder am See gebaut wurde, am Meer. Dann eine, die in einer dunklen Höhle mit Pilzbeleuchtung irgendwie war. Dann halt noch die typische Königsstadt. Einfach. Und dann halt diese Tempels, diese Dungeons, diese Rätsel einfach mit den verschiedenen Items, die halt auch Kampf eingesetzt wurden. Das Weapon Crafting. Am Anfang wirkt das super simpel, aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, das ist verdammt deep einfach, das ist verdammt komplex. Aber vor allem die Musik und die Story einfach haben mich mitgerissen. Aber dieses Kampfsystem ist so schnell, es geht so schnell in den Flow über. Die Charaktere steuern sich alle so geil einfach, dass ich einfach alle Kämpfe gern gemacht habe. Ich habe so gern gegrindet einfach, weil ich sagen wollte, ja, ich will halt jetzt einfach kämpfen, weil ich einfach so sehr im Flow drin bin. Und es schafft halt irgendwie nur die Eve-Serie. Ich habe kein anderes Spiel erlebt, wo einfach die Kämpfe so butterweich gehen und einfach so im Flow drin sind. Und da muss ich halt einfach erwähnen, wieder der Soundtrack. Was ist an ihm so geil? Ja, während andere Spiele irgendwie sagen so, nee, wir wollen die Szenerie untermalen, wir wollen irgendwie Emotionen erzeugen, ist halt Yves einfach so immer gewesen. Nein, hier hast du eine audiovisuelle Koksspur. So, das soll dich einfach komplett aufpumpen, dass einfach rausgewählt sagen, ja, ich ficke dich, ich zerficke dich, ich will irgendwie deine Innereien haben, um daraus eine Waffe zu machen oder so. Okay, es war gerade ein bisschen an Monster Hunter gerichtet. Der letzte Punkt, wenn die Musik da auch jetzt solid ist. Aber dann eben, so, Yves 8 treibt den Spieler an und das ist halt das Geile. So, und deswegen Yves 9, was Anfang Februar 2021 erscheint, für die PS4, die Switch-Version etwas später. Ich kann jetzt schon sagen, das wird höchstwahrscheinlich mein Game of the Year werden, weil eben oft gesagt wurde, das ist eigentlich, bis auf ein paar technische Ruckeleien, die halt nachgepatcht wurden, eigentlich das perfekte Spiel. Und die, die allein schon Yves 8 mochten, werden Yves 9 lieben. Und ich denke mir, ich liebe Yves 8. Ich will einen Teil 9 höchstwahrscheinlich verehren. So. Und jetzt aber zu meinem letzten Game of the Year und damit auch so das Ende dieser Folge, ist es Ori and the Will of the Wisps. Und ich habe Ori and the Blind Forest letztes Jahr gespielt. Und es hat es halt wirklich geschafft, bei mir meinen Top Games auf eine Ebene mit Hollow Knight zu kommen. Ich liebe Hollow Knight. Und es war eigentlich immer so, okay, je nachdem, wie ich mich fühle, heute ist mal in meinen Top 10 Lieblingsspielen Hollow Knight, mal ist Ori drin. Und das war immer so ein Gefühl zu haben. Meistens hat Hollow Knight gewonnen. Jetzt, wo Ori and the Will of the Wisps kommen, wo ich mir denke, ja, das Ding hat Hollow Knight einfach weggefickt. So, weil dieses Spiel so viel besser macht, so viel großartiger macht. Nicht nur im Vergleich zum Vorgänger, The Blind Forest, sondern gegenüber grundsätzlich spielen. Weil dieses Spiel einfach, es ist halt ein Metroidvania. Ein sehr, wie soll ich sagen, es fordert einen sehr, es ist sehr anspruchsvoll, es ist auch verdammt schwer in manchen Teilen. Aber auf diesem Predecessor baut es einfach so sehr auf und erweitert es auf so vielen Ebenen. Also erstmal dieser Flow, den die Spiel hat, es fordert dich, aber es belohnt dich auch gleichzeitig. Es belohnt das Erkunden, anstatt nur, dass diesen typischen Fähigkeiten mit Angriff, Sprung, Rennen und diesen unglaublich geilen Dash gibt, den es in dem Spiel gibt, der halt einfach so, den ich nie gesehen habe. Und ich spiele auch auf eine komplett neue Ebene gehoben habe, wo die erweitert. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Waffen, es gibt Quests. Die Story finde ich um so vieles besser in dem Spiel. weil Ori, der erste Teil, er hat mich emotional mitgerissen, aber Ori hatte, also Blind Forest hatte mehr so narrative Momente und dann die halt mehr so als roter Faden gegolten haben für den Rest des Spiels. So, zum Beispiel am Anfang, was mit der Mutter von Ori passiert, hat mich emotional sehr mitgenommen, aber wo ich dann eben dann drüber länger nachgedacht habe, ist eigentlich so, nein, die Story von Ori 2, wenn sie mich jetzt auch nicht so emotional komplett zerstört hat wie der erste Teil, hat mich doch deutlich mehr interessiert, die ist auch besser geschrieben. Ich finde die auch interessanter und so viel interessanter ist einfach diese Welt gestaltet und so kreativer einfach. Also da gibt es einfach so Fähigkeiten in diesem Spiel, wo ich sage, die will ich in so ziemlich in allen anderen Spielen sehen, wie eben dieser Air Dash, der einfach so viel Spaß gemacht hat, ihn zu nutzen und auf so kreative Weise. Oder dieses Digging, wo man durch, also dieses Buddeln durch Schnee oder Sand, was sich so gut angefühlt hat. Oder die Kämpfe einfach, diese Musik. Und ich muss halt einfach nur ein Bild von Ori sehen und finde es sofort schön. Ist wie Grieß einfach. Ich will dieses Spiel permanent screenshotten und mir damit die Wand zutapezieren, damit ich es immer sehe. Also da ist bei diesem Spiel einfach, ich habe das Verlangen, während ich rede, es einfach nochmal zu spielen, weil es sich so gut angefühlt hat. So interessant, so kreativ. Deswegen allen Stellen, ich will halt einfach sagen, okay, jetzt will ich es halt einfach 100% machen und ich will es einfach nur wieder spielen oder einfach nur wieder dieses Gefühl haben, was ich da hatte. Und deswegen bin ich auch so dankbar für meinen Punkt, den ich vorher angesprochen habe, dass eben diese exklusiven Grenzen gesprengt werden, dass ich dieses Spiel auf der Switch erleben konnte. Es ist halt einfach ein perfekter Match, ist ein Match made in heaven. Und ich habe es auch fast, größtenteils eigentlich fast ausschließlich an dem Handheld-Modus gespielt. Ich habe es, glaube ich, ein einziges Mal die Docking Station angeschlossen, weil der Akku fast leer war und ich halt ungern etwas benutze, wenn es am Akkukabel hängt. Und ich hatte einfach immer wieder das Verlangen, so, okay, ich will halt jetzt nicht schlafen gehen oder weil ich halt spielen würde, oder wenn ich schlafen gegangen bin, okay, ich will aufwachen, weil ich weiterspielen will. Und das hat halt ein Spiel schon lange nicht mehr bei mir ausgelöst. Deswegen Ori, Will of the Wisps, wenn ich länger nachdenke, ist das sogar womöglich mein Game of the Year. Aber das waren jetzt 10 tolle, großartige, positive Entwicklungen, die dieses Jahr 2020 in der Videospielwelt hervorgebracht hat. Ja, und wir werden natürlich auch die andere Seite beleuchten in Rant of the Year, die, wenn ihr das zum Erscheinungszeitpunkt hört, in ein paar Tagen erscheinen wird. Oder hoffentlich schon alles da ist und ihr es einfach diese Trilogie mit Hope of the Year eben an einem Stück hören könnt. Ich war Dreno, ich hoffe, ihr hattet Spaß und dass ihr mal reminisziert, was dieses Jahr trotz der ganzen negativen Sachen einfach ein Positives für euch hervorgebracht hat. Ich hoffe aber auch, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt oder mir einfach selber mal schreibt, kommentiert, wie ihr es findet, Feedback gibt oder einfach nur mein Wort lauscht, wenn ich euch sage, goodbye and good night.